aus der Hinterhofwerkstatt in die Höhle der Löwen und dann weiter, noch nicht in die ganze Welt, aber mindestens mal nach ganz Europa. Das ist in aller Kürze die Geschichte von Dustin Weidenhiller. Dustin ist der Mitgründer von Gentle Monkeys. Das ist eine Marke für sehr hochwertige Reinigungsprodukte für eben Kraftfahrzeuge. Und die ganze Geschichte, wie das so losging, wie es sich anfühlt, wenn auf einmal das Team von der Höhle der Löwen anruft, wie man dann hinterher mit Ralf Dümmel einen Deal verhandelt. Alles das hat er uns erzählt. Deswegen direkt rein in die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft mit Dustin Weidenhiller von Gentle Monkeys.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich komme ja aus dieser Markenwelt, aus der klassischen Werbung. Und mein Ziel ist es da immer zu sagen, hey, eine gute Marke muss langfristig oder darf langfristig auch irgendwann mal zu einer Love Brand werden. Das ist ganz, ganz langfristig in jedem Fall mal so Ziel, dass du sagst, hey, da ist eine emotionale Bindung, weil die Firma geile Qualität liefert. Klar, es ist vielleicht auch mal ein Euro teurer, aber ich spüre, ich kann mich damit identifizieren. Ich will nur das an meine Fahrzeuge lassen, weil ich davon überzeugt bin. Und ich glaube, über die Tools, ob das A-Plus-Content, ob das A-Plus-Premium-Content ist, ob das der Brandstore ist, da hat man auch auf Amazon tatsächlich Möglichkeiten und Hebel, die Marke schon sehr gut zu transportieren und auch die Qualität und natürlich den eigenen Anspruch an Design schön zu transferieren.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Heute heißt es weniger Moin Moin, sondern heute heißt es Servus, denn es geht nach München zu Dustin Weidenhiller. Moin, Dustin.
Moin, beziehungsweise Servus.
Du bist Münchner und wenn ich es richtig recherchiert habe, ist deine ursprüngliche Ausbildung ja gar nicht im E-Commerce, sondern du hast mal was ganz anderes gemacht.
Ja, also ich komme eigentlich aus der klassischen Agenturszene. Ich hatte 13 Jahre lang eine Werbeagentur und also E-Commerce weniger. Am Ende der Zeit der Agentur ging es dann schon mehr und mehr in Richtung E-Commerce. Klar, man darf natürlich nicht stehen bleiben. Aber so klassisch E-Commerce ist tatsächlich erst mit der jetzigen Firma entstanden, wo man sich dann auch erstmal reinarbeiten musste, weil es ja am Ende doch ein relativ teils großer und sehr komplexer Bereich. Um da Fuß zu fassen, da muss man schon so ein paar Hürden gehen und ein paar Probleme bewältigen. Aber ja, mittlerweile würde ich jetzt mal sagen, E-Commerce ist schon so ein Großteil unseres Geschäfts.
Das heutige Geschäft ist ja aus einer Leidenschaft entstanden. Ist es fair zu sagen, du bist so ein bisschen Petrolhead oder Auto-Motorrad Freund und Fan?
Absolut. Also genau daraus ist auch die Idee des jetzigen Business entstanden. So blöd es klingt, aber es ist tatsächlich aus einer Hinterhofwerkstatt, die ich mir so als Hobby zusammengesetzt habe. Und ich hatte damals sehr lange Zeit diese Hinterhofwerkstatt und hatte mit viel Liebe an uralten Harleys rumgeschraubt. Also muss man sich tatsächlich so vorstellen, nach dem Büro direkt in die Garage, ganz viel Benzin, ganz viel Öl, viele Schraubenzieher. Das war so, wo ich meinen Kopf abschalten konnte und mich nur auf dieses Hobby konzentriert hatte. Und wie gesagt, die Idee grundsätzlich ist genau in der Hinterhofwerkstatt entstanden, ja.
Ja, erzähl mal, was denn eigentlich die Idee ist und so viel kann man sagen, Gentle Monkeys ist die Brand, mit der ihr unterwegs seid. Was für Produkte stecken dahinter und welches Problem hast du selber erkannt, dass du dann dich entschieden hast, selber zu lösen?
Also eigentlich müsste ich da ein bisschen ausholen. Die Geschichte kam so zustande, dass ein damals sehr guter Bekannter, während meines Studiums hatte ich bei ihm in der Bar gearbeitet in München, um mir eben das teure Leben in München auch leisten zu können. Und der Kontakt ist nie abgebrochen. Und dann 2017 rief mich eben Gerhard an und meinte, Dustin, ich habe mir nach 30 Jahren eine Harley gekauft. Du kennst dich aus. Ich habe da so ein paar Fragen. komm doch mal, hast du mal Zeit für mich? Ich komme mal zu dir in die Werkstatt. So, Gerhard kam dann mit seiner neuen Harley und dann haben wir, wie man es halt so macht, unter Petrolheads, so ein bisschen gequatscht. Und da meinte er, wie ich denn meine Harley sauber mache. Und dann habe ich ihm mehr oder minder so eine ganze Kiste gezeigt von Reinigungsmittel über Polituren, über Versiegelungen und das dann jeweils aber auch oberflächenbasiert. Ja, das heißt, du hast nicht irgendwie ein Produkt gehabt, das alle drei Eigenschaften kann und das auch noch auf unterschiedlichsten Oberflächen funktioniert. Und das war im Prinzip genau der erleuchtende Moment zu sagen, hey, warum gibt's sowas denn nicht? Es gab damals tatsächlich, gibt's ja heute logischerweise auch noch, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber es gab tuchbasierte Reinigungsmittel und das hatten wir damals als Grundlage hergenommen, haben gesagt, hey, wir möchten das Problem dieser horrenden Masse an unterschiedlichen Mitteln, die dann, wie gesagt, jeweils auf unterschiedlichen Oberflächen einzeln zu kaufen sein müssen, vereinfachen. Also dieses Problem A, finanziell deutlich attraktiver zu gestalten und B, ganz, ganz einfach. Also es ist ein Motorrad, viele unterschiedliche Oberflächen, nur ein Produkt reinigen, polieren, versiegeln. Das war die Grundidee und dann haben wir uns irgendwo hingesetzt und haben gesagt, okay, lass uns das mal angehen.
Okay, wenn man dann es also angeht, Reinigungstücher für Motorräder oder im speziellen Harley-Maschinen herzustellen, das klingt ja ehrlicherweise noch komplexer und noch komplizierter, als sich als ursprünglich mal Kommunikationsdesigner dann E-Commerce-Wissen anzuhauen, weil für mich klingt das auch ehrlicherweise nach viel Chemie, Werkstoffkunde, wo große Unternehmen, die ansonsten solche Produkte herstellen, wahrscheinlich eigene Forscher- oder Wissenschaftlerteams haben, die da die besten Produkte mit den besten Wirkstoffen dann auf den Markt bringen. Wie gelingt es da, ein überlegenes Produkt aus einer Hinterhofwerkstatt zu erdenken oder herzustellen?
Ich würde mal sagen, das sind zwei essentielle Dinge. Zum einen mal die Idee tatsächlich zu verfolgen, zu sagen, ich bleibe an dem Thema dran, ich will das umgesetzt bekommen. Und zum anderen bedarf es natürlich einem Top-Partner aus dem chemischen Fahrzeugpflegebereich, den man natürlich auch erstmal finden muss. Also wir wurden damals, beziehungsweise wir hatten dann damals im Internet recherchiert, da gibt es natürlich in Deutschland viele große Private-Label-Hersteller in der Branche der Fahrzeugpflege. Und die ersten paar haben uns mit der Idee erstmal so ein bisschen belächelt, haben gesagt, Leute, ist eine nette Idee, ist sehr komplex, mit uns nicht umzusetzen. Bis wir dann bei unserem jetzigen Hersteller sind, mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und die haben sich die Idee angehört, haben relativ große Augen bekommen und haben gesagt, hey, wir machen das mit euch.
Okay, und also die Chemiekompetenz habt ihr euch so ein bisschen durch einen externen Partner dazu geholt?
Klar, geht. Also da musst du tatsächlich ein richtig hochprofessionelles Labor haben. Du brauchst entsprechende Laboranten, Chemiker, die sich damit auskennen. Wir haben weder die Ausbildung noch die Erfahrung damals gehabt. Haben sie heute noch nicht. Klar, so ein Grundstock an Wissen eignet man sich an im Laufe der Zeit. Aber ja, du brauchst einen Profi an deiner Seite.
Okay. Also, ihr habt dann den Partner gefunden, der hat gesagt, das ist machbar. Wie ging es dann weiter? Habt ihr dann gesagt, okay, jetzt müssen wir machen das aus eigenem Kapital, weil deine Agentur vorher hoffentlich gut funktioniert hat? Habt ihr erstmal gesagt, versuchen mal eine Marke zu bauen oder wir kommen erstmal übers Produkt, legen dann eine Marke hinterher drüber? Wie waren so für euch dann die nächsten Schritte?
Also es lief eigentlich alles so ein bisschen parallel. Wir haben Namen gesucht, wir haben eine Firma gegründet, wir haben initial das Branding aufgebaut, also von Logo-Entwicklung über die erste Website, dann vielleicht schon so ein, zwei Broschüren. Witzigerweise war dann irgendwann mal zumindest grafisch, optisch alles fertig, auch technisch, aber wir hatten noch kein fertiges Produkt. Also es war nach wie vor im Labor, im Test, haben damals, das war dann schon 2018, hatten wir, ich sage jetzt mal so, alle 10 Tage haben wir so einen Liter zugeschickt bekommen zum Testen. Und das war dann immer sehr, sehr spannend, weil du natürlich sagst, okay, die Rezeptur, das wird's jetzt sein. Und dann testest du und dann sagst du, oh nee, und das passt noch nicht. Und ich sage jetzt mal, es trocknet zu schnell auf oder wie auch immer. der Glanzgrad ist nicht hoch genug oder der Reinigungseffekt ist nicht gut genug. Also der Qualitätsanspruch war immer sehr, sehr hoch, was natürlich dann im Umkehrschluss hieß, die fertige Rezeptur hat fast ein Jahr lang gedauert. Also wir hatten weit über 100 Rezepturen, die wir durchgetestet hatten, bis dann irgendwann die Flasche kam, wo wir gesagt haben, genau das ist es.
Okay.
Der Brandname wurde dann ja logischerweise auch schon definiert. Dann hatten wir auch zu all dem, was wir parallel dazu gebaut hatten, endlich auch ein richtiges Produkt.
Okay.
Wir hatten damals kein Geld. Also das war tatsächlich so, wir hatten nur aus eigener Kraft heraus, aus eigener Manpower heraus, alles erstmal so auf die Beine gestellt, die GmbH gegründet. Klar, da ist schon mal initial sehr viel Kapital dann weg oder gebunden. Und dann standen wir da, wussten aber auch nicht, wie es jetzt weitergeht.
Und wie ging es dann weiter?
Gerhard hatte dann damals in der Süddeutschen gelesen, da gab es witzigerweise ein Münchner Startup, die hatten Spritzpistolen, elektronische, entwickelt und hatten dafür eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Kickstarter, falls es jemand nicht kennt, ist eine produktbasierte Crowdfunding-Plattform aus den USA. Da kann man sein Produkt präsentieren und quasi die Erstproduktion, die Charge vorfinanziert bekommen, indem die Funder Kapital einbezahlen. Wenn du dein Limit erreicht hast, dann bekommst du das Geld ausbezahlt und kannst somit die erste Produktionscharge finanzieren. Und genau das haben wir gemacht. Was natürlich dann auch nochmal wahnsinnig viel Arbeit war, du musstest die Plattform A bedienen können, ist teilweise sehr komplex. Du musstest alles nochmal grafisch aufbereiten, das Ganze in zwei Sprachen. Und dann musstest du natürlich ein Limit setzen, wie viel Geld brauchen wir, um die erste Charge tatsächlich bezahlen zu können. Und es waren, ich sage jetzt keine Zahl, aber schlussendlich haben wir das gefundet bekommen.
Aber redet man dann noch über einen fünfstelligen Betrag oder ist es schon mehr?
Nee, bei uns war es ein fünfstelliger Betrag. Nachteil von der Plattform ist tatsächlich, wenn du definierst den Betrag, den du brauchst, vorab und den kannst du auch während der Kampagne nicht irgendwie nach unten nivellieren oder reduzieren. Wenn du ihn jedoch nicht erreichst, bekommst du auch kein Geld ausbezahlt. Das heißt, dieser Betrag muss tatsächlich gefundet werden, dann bekommst du auch die Kohle.
Okay,
deswegen also haben wir ihn einigermaßen im Bereich des Machbaren definiert.
Okay. Und der Vorteil für diejenigen, die das dann fanden, ist, dass sie das Produkt, also erstmal, dass das Produkt überhaupt das Licht der Welt erblickt und dass sie es dann günstiger bekommen? Oder was ist das der Vorteil für jemanden, der es fundet?
Also der Vorteil ist A, er ist einer der Ersten. Und genauso wie du es gerade gesagt hattest, also man bekommt natürlich als Backer sozusagen, als Unterstützer, einen deutlichen Preisvorteil. Und wir auf der anderen Seite, was für uns wahnsinnig wichtig war, ist zu sehen, hat dieses Produkt, denn auch wenn es über Kickstarter eine sehr überschaubare Zielgruppe ist, aber man hat schon so oder bekommt ein Gefühl dafür, kommt das Produkt überhaupt an? Braucht es die Welt? Das ist auch für uns damals sehr wichtig gewesen.
Und kann man sagen, wie viele Menschen das dann gebackt oder gefundet haben?
Oh, Jan, das ist
also schon ein paar Tausend?
Jahre, deswegen, ja, also das schon.
Okay.
Und die genaue Zahl kann ich dir nicht sagen.
Wenn man dann die Produkte ja aber auch sehr, sehr diskontiert dann in dem Moment verkauft, war das dann für euch so, dass ihr damit dann auch schon Deckungsbeitrag erzielt habt, der euch geholfen hat, dann die nächste Charge, die man hoffentlich zum Vollpreis verkaufen kann, die Produktion dafür zu finanzieren?
Nein. Also in unserem Fall ging dieser Weg dann sowieso in eine ganz andere Richtung. Das war aber auch, ich würde jetzt mal sagen, so eine Aneinanderreihung sehr netter, angenehmer, wahnwitziger Zufälle. Wir wurden dann während dieser Kickstarter-Kampagne tatsächlich an einem Freitagnachmittag von Sony in Köln angerufen.
Ah, DHDL. Und,
genau.
Die Hülle der Löwen.
Genau. Und also das war nie unser Ziel. Auch selbst die Idee hatten wir nie, dort in diesem Format teilnehmen zu wollen. Auf jeden Fall hatten die uns proaktiv angerufen und haben gesagt, weiß ich wie heute, eine super witzige Geschichte. Freitagnachmittag, wir sitzen im Büro. Und dann ruft Sony an und sagt, hey, wir haben eure Kickstarter-Kampagne gesehen. Ihr seid ja irgendwie witzige Jungs. und es ist ein geiles Produkt, habt ihr Lust auf Höhle der Löwen? Und ich habe gesagt, ja, ich bespreche das firmenintern, ja, mit meinem Kollegen und wir melden uns bei euch. Hab dann mit Gerhard drüber gesprochen. Gerhard hatte dann die Zeit, übers Wochenende so die ganzen Staffeln Retrospektive anzusehen, die es damals gab. Kam am Montag ins Büro, sagt, Dustin, da machen wir mit. So, trotz der Tatsache, dass Sony dich proaktiv anruft und dich in dieses Format ja reinholt, musst du dich trotzdem, wie alle anderen auch, bewerben. Das bedeutet wieder tausende PDFs, tausende Fragebogen. Hier nochmal ein Video, hier nochmal ein Video, da nochmal ein Interview. Das ist auch so ein sehr anstrengender, langer Prozess gewesen. Schlussendlich wurden wir dann im Mai 2019 nach Köln eingeladen zu den Aufzeichnungen. Und ich will jetzt ehrlicherweise gar nicht so im Detail über das Format an sich sprechen, aber wir hatten dann zwei Angebote von Kofler und von Ralf Dümmel, hatten damals dann auch noch gesagt, hey, wir würden ganz gerne mit beiden arbeiten, weil Kofler war ja eher so online-affin und spezialisiert auf online und Ralf war so Mr. Regal. Also alles, was Offline-Handel angeht, war Ralf Spezialist. Damals hatten die aber beide gesagt, nee, entweder oder. Und somit hatten wir uns für Ralf Dümmel entschieden. Das kam dann in dieser Aufzeichnung zu einem Deal. So, und dann ging natürlich los die lange, lange Wartezeit. Weil wir waren die erste Staffel, die in zwei Teilen ausgestrahlt wurde. Nicht nur im Herbst, im September, sondern dann auch im Frühjahr. Bei uns macht es natürlich deutlich mehr Sinn, die Staffel im Frühjahr zu nutzen. Gerade wenn es um Fahrzeugpflege geht. Deshalb mussten wir genau ein Jahr warten. Das heißt, wir hatten einen Deal. Wir haben wahnsinnig fest mit dem ganzen Team von Ralf Dümmel zusammengearbeitet, durften aber auch niemandem was sagen. Also das ist sogar Familie und Freunde durften nicht wissen, A, dass wir zu diesen Aufzeichnungen eingeladen wurden, B, dass wir einen Deal haben und C, dass das irgendwann mal eine große Bombe gibt, also positiv. Ein Jahr lang, das war eine harte, harte Zeit.
Ja, okay. Und der Deal kam dann aber auch so zustande, wie in der Staffel vereinbart, weil man hört ja ab und zu, dass dann Deals, die in der Staffel gut aussehen, am Ende doch ganz anders oder ehrlicherweise gar nicht über die Ziellinie kommen?
Also ich würde jetzt mal sagen, nicht genau so. Die meisten vergessen immer, es geht grundsätzlicher bei solchen Deals auch um Working Capital. Das heißt, diese paar tausend Euro für so und so viele Anteile, damit ist das Business an sich ja noch das gleiche wie vorher auch. Das heißt, Ralf hat da richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen, was auch logischerweise extrem risikobehaftet war, weil keiner wusste, kommt das Produkt überhaupt an. Das heißt, Ralf hat, glaube ich, damals 360.000 Einheiten produzieren lassen. War für uns natürlich eine enorm große Zahl. Es kam irgendwann die Info, ja, wir machen so und so viel Einheiten und das ist natürlich dich, für dich als Gründer ist es unfassbar, dass du sagst, hey, vorgestern hatten wir noch irgendwie 100 Leute, die hier bei online bei uns im Shop gekauft haben und da haben wir in die Hände geklatscht und jetzt sind es auf einmal 360.000 Einheiten, ist natürlich auch Wahnsinn gewesen. Ja, aber so war das.
Okay, dann habt ihr ein Jahr gewartet. Hast du zu der Zeit noch parallel deine Agentur weitergeführt oder hast du da immer gesagt, das geht nicht mehr, da gehe ich raus?
Ja, also tatsächlich musste ich parallel meine Agentur noch so ein bisschen weiterführen, weil Geld war sehr knapp. München ist wahnsinnig teuer und ich musste natürlich irgendwie schauen, dass ich A, mein Leben weiterfinanzieren kann, B, die beide Firmen quasi immer noch nach vorne treibe. Also musste ich die Agentur, ich sage jetzt mal, auf Sparflamme weiterführen, aber um so einen Grundstock an Umsatz zu generieren, ja.
Okay. Wenn wir dann ein Jahr vorspulen, die Ausstrahlung kommt und damit auch die große Aufmerksamkeit. Wie ging es dann weiter? Wir haben schon so ein paar Höhle der Löwen-Produkte bei uns auch im Podcast gehabt. Und eigentlich war unisono immer das Feedback. Wir waren auf Amazon sofort ausverkauft. Der Webshop, wenn es ihn gab, ist zusammengebrochen. Wie war das bei euch?
Also ich glaube grundsätzlich war die Staffel, in der wir ausgestrahlt wurden, tatsächlich seltsam, weil das direkt zum ersten Lockdown, der damals völlig verrückten Corona-Phase war. Das heißt, wir hatten im Schnitt, glaube ich, in unserer Staffel circa 1 Million Zuschauer weniger, weil natürlich die Medien insofern mehr Aufmerksamkeit erhascht hatten durch Eilmeldungen, Corona hier, Tote da. Also es war alles so ein bisschen verrückt, die Situation. Und wir wurden direkt zum ersten Lockdown ausgestrahlt, was wiederum hieß, wir standen überall im Handel, aber der Handel war zu.
Ja, kannst du dir nicht ausdenken. Also,
aber zurück zu deiner Frage. Ja, wir waren auf Amazon waren wir innerhalb von 1, 2, 3 Stunden. Also ich würde jetzt mal sagen 2 Stunden. Ich müsste jetzt lügen, waren wir ausverkauft. Online-Shop ähnlich. Der ging tatsächlich aber auch nicht in die Knie. Wir hatten davor dann auch mit Ralf Dümmel und seinem Team zusammen entsprechende Tests gefahren. Was kann der Server an Traffic ab? Also sogenannte Pentests. Und da war man ganz gut aufgestellt.
Okay. Also die Marke war dann auf einmal in der Welt. Und ihr habt dann mit dem Team von DS Produkte, so heißt ja die Firma, dann hinter Ralf Dümmel zusammengearbeitet. Erzähl mal, gib mir so ein paar Insights, wie die euch dann auch wirklich ganz operativ helfen. Also was übernimmt so ein Löwe dann auch oder dieser Löwe ganz konkret, wenn es darum geht, das Produkt zu positionieren? Die sind natürlich sehr stark, du hast ihn schon genannt, ne? Regal Ralf. Die sind sehr stark, wenn es dann um den stationären Handel geht. Haben die auch euch beim ganzen E-Commerce-Geschäft und Marktplatz-Geschäft geholfen?
Ja und jein. Also wie gesagt, Ralf ist ja eher für Offline zuständig. Er hatte eine Tochter oder hat eine Tochter damals gehabt, die wiederum für uns das E-Commerce übernommen haben. Also sowohl den Amazon Marketplace als auch den eigenen Online-Shop, weil da waren natürlich Größenordnungen zu handhaben, ob das jetzt Auslieferungen waren, also das komplette Fulfillment, die Logistik dahinter, die konnten wir mit unseren Möglichkeiten zu zweit niemals stemmen. Das heißt, da wurden wir tatsächlich von dem ganzen Team 24 Stunden, 7 Tage die Woche in einer wirklich spitzenartigen Art und Weise betreut. Wie gesagt, alleine hättest du es im Ansatz nicht schaffen können.
Okay.
Und es waren dann auch so die ersten Touchpoints mit Amazon, Marketplace, Seller Central und so. Dann war das schon so ein Thema, da wusstest du, ist die Richtung, die muss man sich aneignen.
Und dann hast du auch angefangen, dich da reinzufuchsen, um dann zumindest ja auch den Partner, der für euch viel gemacht hat, besser zu verstehen und besser steuern zu können.
Genau so war's.
Okay. Wie sieht denn euer Amazon-Setup heute aus? Also über welche Märkte, welche Länder verkauft ihr? Im Seller-Programm gehe ich mal davon aus. Mit wie vielen Produkten, also wie groß ist das Marktplatzgeschäft heute?
Also von unseren Kanälen ist Amazon tatsächlich der größte Kanal mit Abstand. Wir verkaufen grundsätzlich Marketplace Deutschland, klar. Es gibt dann schon viele Verkäufe auch ins europäische Ausland, wobei wir hier keinen Marketplace explizit nochmal geöffnet haben, sondern es gibt von Portugal über Griechenland, über UK, wie auch in Italien, gibt es ganz viele, die irgendwie auf uns aufmerksam geworden sind und das Produkt auch kaufen und wieder kaufen. Wir haben, am Ende war das so, nochmal ganz kurz zurück, nachdem wir dann nach 2 oder nach 1,5 Jahren oder sogar nach 1 Jahr haben wir gesagt, hey, ihr habt das jetzt ordentlich für uns gemacht, jetzt haben wir soweit selber dazugelernt, dann haben wir uns in München umgeschaut, weil wir tatsächlich eine regional ortsansässige Agentur gesucht hatten, haben uns so ein paar Agenturen gescreent und dann haben wir uns für eine Agentur in München, den Namen kann man ja sagen, AmaX, mit denen arbeiten wir heute noch sehr, sehr erfolgreich zusammen, sind super zufrieden. Liebe Grüße in dem Moment auch an Max, Manuel und Johann. Und ich glaube, damals die Entscheidung zu treffen, das tatsächlich mit einer Agentur zu machen, die sich in diesem Marketplace beziehungsweise ja Amazon-Business überhaupt auskennt, ist unabdingbar. Also das wird man sich, außer man hat die Zeit, selbst nie aneignen können. Da brauchst du Profis an deiner Seite, die wissen, wie das läuft und die dich da so an die Hand nehmen und mit dir zusammenarbeiten, um diesen Kanal überhaupt mal ins Laufen zu zu bringen.
Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile im Sortiment?
Also Einzel-SKUs, würde ich jetzt mal sagen, sind aktuell 20. Und dann werden natürlich auch noch Einzel-SKUs in Bundles zusammengefasst, die wir über FBM dann versenden. Ich würde jetzt mal so grob zwischen 30 und 35 sagen.
Ja, okay. Und weitere Verkaufskanäle sind also mindestens mal der eigene Webshop. Was gibt's daneben noch?
Also wir haben den Fachhandel, da beliefern wir mehr oder minder einen sehr, sehr großen Kunden. Die sind auch in Dach unterwegs, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann natürlich geht es so ein bisschen in Richtung B2B, also ob das jetzt Autoaufbereiter sind, ob das Werkstätten sind, ob das Autohäuser sind, das streut sich aber dann relativ weit. Also von den Kanälen her würde ich jetzt mal sagen, klar, Nummer eins ist Amazon, dann kommt der eigene Online-Shop, dann kommt der Fachhandel und dann streut sich's in Richtung B2B und dann natürlich reines D2C-Geschäft.
Ja, und mittlerweile ist es aber auch nicht nur Motorrad, sondern auch Autoaufbereitung?
Ja, also grundsätzlich war das Witzige an dem Produkt, dass wir gesagt haben, es ist nicht nur Motorrad, sondern es funktioniert logischerweise auch für Fahrräder, Motorräder, Auto, Oldtimer, Busse, Camper und Co., sogar für Boote wird es ganz gern eingesetzt. Die Zielgruppe ist riesig.
Okay, vielleicht komme ich mit meinen Rennrädern nochmal auf dich zu.
Ja, jederzeit.
Um die zu lassen. Ich hätte jetzt vermutet, dass für diese Art von Produkt ja es wirklich auch noch ein großes stationäres Geschäft gibt. Also was mir jetzt so in den Kopf kommt, sind glaube ich so Polo und Louis sind glaube ich große Ketten, wenn es so um Motorradzubehör geht. Dann gibt es so die großen Autowerkstattketten, sowas wie ATU. Findet man euch da mittlerweile auch?
So Ketten wie ATU war jetzt nie so unser Ziel, allein durch das Preisgefühl. Also Preisherrschaft. Unser Ziel ist es immer zu sagen, hey, das ist ein super, super qualitativ hochwertiges Produkt. Und der Preis darf da irgendwie seltenst, vielleicht aktionsweise ja, mal unterschritten werden. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir sagen, der Preis muss UVP, darf man natürlich nicht, das wissen wir schon auch, aber soll relativ preisstabil bleiben. Von der Strategie her sagen wir eine Handvoll Wiederverkäufer, Großhändler, um da so ein bisschen Draufsicht zu haben oder zu behalten.
Ja, du hast gerade gesagt, dass ihr auch relativ viel nochmal Bundles macht aus bestehenden SKUs und dass ihr die dann über FBM verkauft, während der Rest über FBA läuft, nehme ich an. Erzähl mal so ein bisschen die Strategie hinter den Bundles, was funktioniert da für euch gut, warum verkauft ihr das eine über FBA, das andere über FBM?
Also FBA ist ja grundsätzlich der große Vorteil, dass wir die Ware an Amazon schicken und automatisch, sobald on stock bei Amazon SKUs liegen, hast du automatisch das Prime Badge. Das heißt, der Kunde bei Amazon sieht Prime, ich klicke drauf und das Paket kommt bestenfalls oder meistens schon am nächsten Tag. Das hast du grundsätzlich bei FBM, also Fulfillment by Merchant, hast du dieses Prime Badge nicht. Der Vorteil, dass man Bundles selbst versendet, ist, dass wir die in unserem Lager konfektionieren, aber trotzdem bei Amazon anbieten können. Das heißt, wir bewerben dann die Haupt-SKU, ich sage jetzt mal das Standard-Set. Da geht dann auch tatsächlich das Ad-Budget drauf, über PPC, über wie auch immer. Und parallel dazu gibt's aber dann auf dem Listing, sieht der Kunde, hey, da gibt's aber noch ein Set mit Refill dazu. Das heißt, mehr oder minder geben wir dem Kunden die Möglichkeit, hey, kauf doch gleich das nächst bessere, da hast du ein Refill dazu und das geht dann über FBM raus.
Okay, und das sind dann Bundles, die ihr dann on the fly quasi aus einfach zwei verschiedenen Produkten im Lager zusammenstellt. Die sind jetzt nicht schon gemeinsam verpackt, also ein wirklich festes Bundle. Okay, und wenn ihr FBM macht, also ich habe rausgehört, ihr macht kein Prime by Merchant. Das wäre ja auch nochmal eine Option mit deutlich sicher höheren Hürden, die man so überspringen muss. Das macht ihr nicht, habe ich rausgehört.
Naja, die Hürden sind nicht deutlich höher, sondern die sind seitens Amazon fast unbezwingbar. Also die Vorgaben, das Prime Badge für FBM zu bekommen, da muss schon wirklich 100% alles passen. Und das wird von Amazon auch innerhalb von unterschiedlichen Testphasen relativ genau gescreent. Das heißt, von Beginn an, was wird kommuniziert, wann wird zugestellt, wann geht die Tracking-Nummer über die Schnittstellen zurück zu Amazon. Das bedarf alles einer sehr, sehr strikten zeitlichen Abfolge. Und wenn du da einmal eine Tracking-ID nicht innerhalb von einer Uhrzeit X über die Schnittstelle transferiert hast, dann sagt Amazon, ja, dann halt eben nicht. Also das ist schon, die Vorgaben FBM Prime Batch sind enorm. Aber wir sind nach wie vor dran. Also wir stehen eigentlich kurz davor. Bin da sehr gespannt.
Ja, ich kann dir Mut machen. Ein paar hatten wir schon, ein paar Unternehmer hatten wir schon im Podcast hier, denen es gelungen ist. Wird wahrscheinlich auch für euch irgendwie möglich werden. Du hast jetzt ja einen Hintergrund als Kommunikationsdesigner und jemand, der eine Werbeagentur gehabt hat. Wirst du ja dich sehr viel mit Marken auch beschäftigt haben in deinem Leben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ihr über die Marke Gentle Monkeys nachdenkt. Erstmal, wo kommt der Name her? Aber dann auch, was macht eigentlich eine Marke auf Marktplätzen aus und wie stark könnt ihr sie da spielen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zu dem Markennamen, da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Da vielleicht auch noch für alle Zuhörer ist es eine sehr, sehr interessante Sache. Finde heutzutage einen Namen, der A, weltweit alle Domains noch nicht eingebucht hat. Finde einen Markennamen, der weltweit nicht geschützt ist. Finde einen Namen, der weltweit noch alle Social Domains frei hat. Und dann wird das Feld unheimlich spitz. So, jetzt brauchst du aber parallel dazu auch einen Namen, der einprägsam ist, der vielleicht so ein bisschen in Richtung Personifizierung geht, der witzig ist, der im Kopf bleibt. Also es ist unheimlich schwierig. Schlussendlich haben wir uns dann für Gentle Monkeys entschieden, weil tatsächlich alle Domains frei waren, alle sozialen Kanäle, der Name war nicht geschützt. Wie gesagt, müsste ich jetzt länger ausholen, aber der Name war es dann schlussendlich. Und wie du ja richtig gesagt hast, ich komme ja aus dieser Markenwelt, aus der klassischen Werbung. Und mein Ziel ist es da immer zu sagen, hey, eine gute Marke muss langfristig oder darf langfristig auch irgendwann mal zu einer Love Brand werden. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr kostspieliger, sehr langwieriger Weg, eine Love Brand zu werden. Aber das ist ganz, ganz langfristig in jedem Fall mal so Ziel, dass du sagst, hey, da ist eine emotionale Bindung, weil die Firma geile Qualität liefert. Klar, es ist vielleicht auch mal ein Euro teurer, aber ich spüre, das ist so, ich kann mich damit identifizieren. Ich will nur das an meine Fahrzeuge lassen, weil ich davon überzeugt bin.
Mhm. Kritiker sagen immer noch, zumindest höre ich es immer wieder mal, dass es ja schwierig ist, im Amazon-Umfeld, wo am Ende alle Produkte in dem gleichen Interface verkauft werden, genau das herzustellen, was du beschreibst. Also eine Marke so zu präsentieren, dass sie genau diese Emotionen auch vermitteln kann. Euch scheint es ja doch zu gelingen und es ist dir ja auch sehr wichtig. Welche der Tools, die es so gibt, funktionieren denn gut für euch? Wie guckt ihr da drauf, dass ihr es im Amazon-Umfeld eben doch schafft, eine wirklich starke, unique Marke rauszuarbeiten?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist es natürlich das, was der Kunde sieht. Das ist angefangen von der Bildsprache, über die Wortwahl, über wie sprechen wir den Kunden an. Und dieses Zusammenspiel, klar, kannst du übers Listing, also alleine das, was der Kunde zuerst sieht, ist ein Bild. Ist es schön gemacht? Ist es attraktiv gemacht? Ist es billig gemacht? Und da ist natürlich, wie gesagt, mein Qualitätsanspruch enorm hoch, dass man dieses etwas Starre aus dieser Fahrzeugreinigungsbranche so ein bisschen in eine hochqualitative Schiene bringt. Und ich glaube, über die Tools, was du gerade gefragt hattest, ob das A-Plus-Content, ob das A-Plus-Premium-Content ist, ob das der Brandstore ist, da hat man auch auf Amazon tatsächlich Möglichkeiten und Hebel, die Marke schon sehr gut zu transportieren und ja, auch die Qualität und natürlich den eigenen Anspruch an Design schön zu transferieren.
Ja, okay. Also es wird auch deinen hohen Ansprüchen, kann es gerecht werden. Wenn man jetzt mal sich die Advertising-Seite anguckt, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formate von Sponsored Ads, wo ich sagen würde, da kann man Marken wahrscheinlich nur begrenzt darstellen, bis hin zu ganz oben im Funnel irgendwie Prime Video Ads, wo man über Bewegtbild natürlich so emotionale Produkte wie jetzt zum Beispiel ein Motorrad, also für viele ein emotionales Produkt, ganz anders präsentieren kann. Was nutzt ihr da oder am Ende ja wahrscheinlich eure Agentur, die das für euch umsetzt? So welche Teile des Amazon Advertising, der Klaviatur, die so geboten wird, bespielt ihr denn?
Eigentlich alles. Also die Möglichkeiten, die Amazon einem Seller gibt oder einer Agentur, wird mehr oder minder von uns alles genutzt. Im Verhältnis natürlich, je nachdem, wo wir gerade ein bisschen mehr einspielen, soll es ein bisschen mehr Marke werden, soll es mehr Produktabverkauf werden. Also da ist die Klaviatur seitens Amazon natürlich sehr groß, aber auch natürlich für einen Seller, das muss man sich auch erstmal leisten können. Diese Klaviatur dann entsprechend ausnutzen zu können.
Was sind denn für euch jetzt außer vielleicht monetären Restriktionen, aber was sind so die Dinge, wo du das Gefühl hast, da findest du das Marktplatzgeschäft herausfordernd, schwierig, Dinge, mit denen ihr immer wieder struggelt?
Wo soll ich anfangen, wo darf ich aufhören?
Ganz also, vorne und ganz hinten.
So groß Amazon ist und so attraktiv für viele auch dieses Geschäftsmodell erscheinen mag, es gibt auch bei Amazon enorm große Hürden, wahnsinnig viele Probleme. Manchmal stehe ich in der Früh auf und bin sehr gespannt, was ich heute in den E-Mails zu lesen bekomme oder an Informationen von der Agentur zu hören bekomme, was alles schiefgelaufen ist oder wo Amazon mal wieder den Bock abgeschossen hat. Also da ist tatsächlich fast jeden Tag irgendwie was dabei, wo du dir an den Kopf langst und sagst, Leute, das kann doch nicht sein. Hört auf, so einen Quatsch zu machen. Also da kann aber keine Person bei Amazon was dafür. Es ist einfach nur dieses unfassbar große System dahinter. Und da passieren nun mal Dinge. Aber auch da sind wir mit unserer Agentur sehr, sehr gut beraten, die ihre eigenen Troubleshooter haben. Ohne dem geht's auch nicht. Also das heißt, ab einer gewissen Größe Seller-Account bekommst du dann auch deine eigenen Personen zugeteilt von Amazon auf bezüglich des Budgets, also ab einem gewissen Ad-Budget, was du im Jahr ausgibst, hast du deine Account-Manager an deiner Seite und da kannst du Dinge nach oben eskalieren lassen, aber es ist manchmal echt, oh. Also vielleicht ein Beispiel, da wir verkaufen Chemie. So, und dieser Prozess schaut so aus, du erstellst ein Listing und dann sagt Amazon erstmal, okay, ist ein neues Chemieprodukt, wir müssen es erstmal klassifizieren. Das heißt, du lädst ein Sicherheitsdatenblatt zu Amazon hoch, ich sage jetzt mal auf Deutsch. So, und die Klassifizierung bzw. die Prüfung dauert im Regelfall bis zu 2 Werktage. Nach 2 Werktagen kommt eine Info, wurde nicht klassifiziert. Aus dem und dem Grund. Dann sagst du, Leute, kann aber nicht sein, es ist kein Gefahrgut. Die Suppe könnte man theoretischerweise auch trinken. Dann lädst du nochmal ein neues STB hoch. Nach 2 Tagen heißt, nee, kann nicht klassifiziert werden. Und es kann bis zu 7 Monaten dauern. Das haben wir tatsächlich jetzt dieses Jahr gehabt. Wir haben ein Produkt entwickelt, wollten es in Amazon ins Listing reinbringen und haben 7 Monate auf eine ganz normale Klassifizierung gewartet. Und dann ist aber auch logischerweise 7 Monate kein Euro umgesetzt. Und du planst aber auch im Vorjahr mit deiner Budgetplanung diesen Umsatz auf SKU-Ebene mit ein. Amazon sagt aus welchen Gründen auch immer nein. Und dann wartest du 7 Monate, bis du irgendwann dieses Produkt verkaufen kannst.
Okay. Wie groß ist denn euer Geschäft mittlerweile?
Also wir sind schon im 7-stelligen Bereich, Jahresumsatz.
Und wie groß kann es noch werden?
Deutlich größer. Also ich glaube, die Grenzen, und wir reden jetzt nur von Deutschland, klar, im deutschen Raum ist irgendwann auch mal eine Grenze gesetzt, die kann man dann nicht mehr groß überschreiten. Aber die nächsten Schritte sind dann natürlich so ein bisschen den europäischen Raum noch besser auszusteuern und langfristig in jedem Fall die USA. Also gerade die Nasstücher, die wir bei Gentle Monkeys haben, dieses sehr innovative Produkt, ist, glaube ich, in den USA ein unheimlich attraktives und hochpotenziell genutztes Produkt, wenn es irgendwann mal soweit ist.
Okay, aber was hält euch davon ab, das heute schon anzugehen?
Ich würde jetzt mal sagen, die Manpower und gerade auch die finanziellen Mittel. Wir müssen ja erstmal schauen, dass wir die Firma in so stabile Schuhe kriegen, dass man dann auch irgendwann mal mit zusätzlicher Manpower, das kann man nicht alles alleine machen, diesen USA-Marktplatz, und da bedarf es eben auch Manpower vor Ort. Gerade mit chemischen Produkten, da sind Vorgaben in den USA nicht nur über die FDA, sondern dann auch noch über 52 einzelne Bundesstaaten. Die Gesetzgebung zumindest ist unheimlich komplex, kostet wahnsinnig viel Geld. Das dauert bei uns noch ein bisschen.
Verstanden. Also, es ist noch viel Platz nach oben. Die Reise von Gentle Monkeys ist noch lange nicht vorbei. Eher am Anfang. Ich habe mitgenommen, starke Marken kann man auch auf Amazon sehr gut vertreiben. Ich habe wahrgenommen, für euch ist online noch wichtiger als offline. Ich als Fahrradfahrer habe mitgenommen, ich kann auch mein Rennrad mit euren Produkten gut bearbeiten. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Und so die größten Wachstumshebel sind irgendwann weitere Internationalisierung in Europa und den USA.
Ja.
Sehr gut. Dustin, vielen Dank, dass du das so geteilt hast. Wir werden die Reise weiter beobachten. Wer mehr von Geschichten wie dieser Art, ja, aus der Hinterhofgarage bis in die Hülle der Löwen und weit darüber hinaus, wer mehr solche Geschichten haben will, der bekommt die hier zuverlässig alle 14 Tage in diesem Podcast. Abonniert uns gerne da, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne ein Like da. Unter amazon.de/podcast gibt es auch noch mehr Infos, auch zu Dustin. Und wir haben angefangen mit einem Servus. Was sagen wir in München dann zur Verabschiedung? Pfirti?
Ja, Pfirti.
Pfirti.
Sehr gut. Oder auch Servus. Also es geht beides.
Servus nach München und vielen Dank, Dustin.
Danke dir, Jan.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.